Erstens, Fu Manchus Spitzbart. Der Wecker klingelte um Punkt 4 Uhr morgens. Erleichtert stellte ich ihn ab. Ich hatte ihn am Tag zuvor auf dem Bazar gekauft und mich gefragt, ob er auch richtig funktionieren würde. In der Vergangenheit hatte ich viele frustrierende Erfahrungen mit Uhren aus Indien gemacht. Ich zog mich rasch an, schnappte mir meine Kameraausrüstung und verließ das Wandererhotel. Ich sah die dunklen Umrisse der Duala-Dar-Kette, die sich am Südrand des Himalaya über die kleine Bergstation Dharamsala erhob. Es war sehr ruhig. Es würde noch einige Stunden dauern, bevor die Stadt zum Leben erwachte. Keine Menschenseele war zu sehen. Ich ging schnell an dem kleinen leeren Busbahnhof vorbei und rannte dann die sich windende Straße zur Residenz des Dalai Lama hinauf. Tenzing Takla, der stellvertretende Privatsekretär des Dalai Lama, wartete am Palasttor auf mich. Er trug ein kurzärmeliges Hemd und eine lange graue Hose und sah zu dieser frühen Morgenstunde ausgeruht und entspannt aus. Ich war aufgeregt und trotz der Kühle klebte mir mein feuchtes Hemd unangenehm am Rücken. »Es tut mir leid, dass Sie so früh aufstehen mussten«, entschuldigte ich mich. »Das macht nichts. Ich bin nicht oft dabei, wenn seine Heiligkeit frühmorgens meditiert. Es ist ein seltenes Privileg für mich«, antwortete Tenzin, ein gut aussehender Mann in den 30ern mit einem leichten Lächeln. Ein Jahr vorher, 1999, hatte ich damit begonnen, den geistlichen und weltlichen Führer des tibetischen Volkes für unser Buch zu interviewen. Aber an diesem Tag durfte ich zum ersten Mal so früh am Morgen mit ihm zusammen sein. Selbst zu dieser Stunde hielten sich mehrere indische Soldaten und einige tibetische Wachen vor dem Eingang auf. Tenzing führte mich direkt durch die großen Metalltore. Ich war überrascht. Obwohl man mich inzwischen hier kannte, im vergangenen Jahr hatte ich den Dalai Lama ein halbes Dutzend Mal interviewt, musste ich gewöhnlich immer durch eine Reihe von Metalldetektoren schreiten und wurde dann von einem tibetischen Leibwächter gründlich abgetastet. Jeder Besucher musste das über sich ergehen lassen, ohne Ausnahme. An diesem Morgen schien ich eine unsichtbare Linie überschritten zu haben. Zumindest für den Augenblick gehörte ich zu der Handvoll Nicht-Tibeter, die zu den Vertrauten des Dalai Lama zählten. Man erlaubte mir, die Privatquartiere des Dalai Lama zu betreten, ohne mich zuvor nach versteckten Waffen durchsucht zu haben. Ich dachte daran, wie ich im März 1972 durch eben diese Tore gegangen war. Damals stand vor dem Eingang nur ein einsamer indischer Wachposten. Diesen Frühlingstag, an dem ich dem Dalai Lama zum ersten Mal begegnete, werde ich immer in lieber Erinnerung behalten. Ich war 27. Ich hatte meine Garderobe damals sorgfältig ausgewählt und eine bequeme schwarze Samthose angezogen. Der Hosenboden war ein bisschen problematisch, denn er war so abgewetzt, dass man durch den Stoff hindurch sehen konnte. Mein schwarzes Baumwollhemd, das ich in Kabul gekauft hatte, war weich und leicht, und die Manschetten waren mit schmalen, handbestickten Bändern besetzt. Die Krönung war jedoch das schwarze Kapuzencape, das ich in Marrakesch erstanden hatte. Ich hing sehr an ihm und trug es immer wie Zorro, es sei denn, es war wirklich heiß. Dieses Ensemble in Schwarz passte, wie ich fand, gut zu meinem Manchu-Spitzbart. Ich hatte ihn während der vergangenen Jahre, in denen ich durch ganz Europa und Asien gereist war, geduldig gehegt und gepflegt. Doch so langsam frustrierte mich die Sache. Der Bart war dünn und fein, und von dem üppigen Wachstum, das ich mir vorgestellt hatte, konnte keine Rede sein. Und noch etwas. Er neigte dazu, sich nach innen in Richtung meines Adamsapfels zu krümmen. Trotz täglicher Pflege, ich zog häufig daran, um ihn dazu zu ermutigen, sich nach der Schwerkraft zu richten, wollte er nur eins, sich verstecken. Ein Haar war glänzend und lang, es reichte mir fast bis zum Kreuz. Ich kämmte es gut durch und band es zu einem Pferdeschwanz zusammen. Bekleidet mit dem Besten, was ich hatte, das fließende Cape verdeckte die abgewetzten Stellen hinten auf meiner Hose, war ich bereit für die Audienz beim sogenannten Gottkönig von Tibet. Ich wusste damals sehr wenig über den Dalai Lama und sein Land. Ich hatte die ersten 20 Jahre meines Lebens in Hongkong verbracht und Tibet stand ausdrücklich nicht auf dem Lehrplan der Schulen der Kronkolonie. Die Aufmerksamkeit meiner chinesischen Mitschüler galt voll und ganz dem Westen, seinen großartigen Wirtschaftshochschulen und medizinischen Fakultäten und seinen glorreichen technologischen Fortschritten. Das eisig kalte, verbotene Land, bekannt als das Dach der Welt, zählte nicht zu den Orten, die ihre Neugier weckten. Ich unterschied mich nicht von ihnen, außer in einem. In der Highschool verschlang ich die Bücher von Yin Yong, dem besten Geschichtenerzähler, den ich in meiner Jugend kannte. Das Tibet, das in meiner Vorstellung entstand, wurde geformt durch Yin Yongs äußerst regen Geist. In seinen Kung-Fu-Romanen begegnete ich zum ersten Mal den rätselhaften tibetischen Lamas, die nach jahrelanger Meditation in ihren Klausen hoch oben auf den Bergen übernatürliche Kräfte entwickelt hatten. Dieses romantische Bild der tibetischen Mönche, der Verkörperung von Spiritualität und körperlicher Fitness, war mir im Bewusstsein geblieben.